willkommen bei
Enigma.
So. Musik. Mir gegenüber sitzt Chrissy, zuständig für Ton und Technik.
Mir gegenüber sitzt Corey, zuständig für intelligente Inhalte.
Das ist nett, dass du das gesagt hast.
Ja, das war mein Kompliment für dieses Jahr. Das war's für 2025.
Fertig. Das waren die guten Vorsätze für 2025. Corey einmal im Januar ein Kompliment machen und da kann sie dann den Rest des Jahres mit leben. Okay, so. Ich habe hier heute was Kleines Feines mitgebracht.
Das ist auch gut nach der letzten Mammutfolge.
Das Thema heute ist Bonnie und Clyde.
Oh, nochmal wieder True Crime?
Ja, schon.
Okay.
Aber auch eher nur so ein bisschen, nee, eigentlich eher biografisch. Also es gehört halt mit dazu, deswegen wird es am Ende darum gehen, aber...
Aber ist es
eigentlich
nicht
geht's
True
mir um das Liebespaar.
Ja, aber es gehört doch zu Crime.
Warum gehört es für dich zu Crime und nicht zu Love?
Das hat persönliche Gründe.
Ich hätte das meiner Mutter erzählt, die hatte nämlich gefragt, oh, was nehmt ihr denn heute auf? Und ich dann so, naja, Bonnie und Clyde. Und so, oh, die Geschichte sagt mir was. Das ist doch die hier, die so einen Rachefeldzug gemacht haben. Und ich so, ja, das stimmt, aber bedingt.
Ja.
Du siehst so aus, als würdest du was dazu sagen wollen.
Nee. Ich versuche tatsächlich gerade, also das war mein Thinking-Phase im Endeffekt, dass ich überlegt habe, was mir zu Bonnie und Clyde einfällt. Mir fällt die ganze Zeit nur ein, dass Jay-Z mal gesungen hat, We Are Like Bonnie and Clyde oder irgendwie so über sich und Beyoncé.
Ich finde das echt ein bisschen spannend, weil die ja so, also tatsächlich, und das ist auch eine Motivation meinerseits, ich dachte erst, wir drücken es in den Valentinstag und dann dachte ich so, nee, lassen wir es, weil sie dann doch nicht ganz so ikonisch sind als Liebespaar, wie man vielleicht meinen könnte, nee. Weil ja doch ein bisschen auch gewalttätige Tendenzen dahinter stecken.
Ja, also ich würde die beiden jetzt nicht in, hey, anstrebbares Liebespaar stecken.
Nee, deswegen finde ich diesen Vergleich, den du da gerade gemacht hast, ich kann mich auch an das Lied erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war.
Warte mal.
Es gibt doch mal Jay-Z und Bonnie und Clyde ein.
Ja, es gibt ein Lied, das heißt Bonnie und Clyde.
Von Jay-Z?
Von Jay-Z, featuring Beyoncé.
Ja.
Ja.
Hatte ich deine Erinnerung nicht getrogen?
Nee. Me and my boyfriend, me and my boyfriend. Ja, ich erinnere mich an das Lied. Und 2002. Ja, aber das war hier Ela-Zeit, deswegen kann ich mich dran erinnern.
Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du mit Bonnie und Clyde verbindest, außer dieses Lied?
Ein zerschossenes Auto.
Ja, sehr gut.
Das sogar, glaube ich, irgendwo in einem Museum steht.
Ja, tut es auch.
Also es gab so einen riesen Showdown, meine ich.
Mhm. Also tatsächlich für die damaligen Verhältnisse dafür, dass es ja wahre Begebenheit ist und kein Hollywood-Film.
Ja.
Schon recht imposant, muss man sagen.
Yep, yep.
Allerdings auch, finde ich, nicht so richtig gerecht, weil dazu komme ich später.
Okay.
Wie immer.
Ja.
Also, ich dachte eigentlich, dass wir erstmal ein bisschen biografisch werden und uns erstmal mit den beiden Figuren von Bonnie und Clyde auseinandersetzen. Also, was die so individuell ausgemacht haben, wie sie dann zusammengefunden haben. Und dann geht es am Ende natürlich nochmal um die ganze Kriminalkarriere, die die beiden gestartet haben und warum sie dann so ikonisch wurden und dann am Ende aber auch irgendwie wieder nicht.
Okay.
Also man muss sagen, es war eine große Liebe der Öffentlichkeit gegenüber Bonnie und Clyde, die dann aber relativ schnell abgekühlt ist.
Oh, echt?
Ja, die waren auch gar nicht so lange aktiv. Wir reden am Ende hier tatsächlich nur um eine Zeit von 2 Jahren.
Oh, krass.
Fühlt sich immer nur ein bisschen länger irgendwie an. Du hast ja das Bild von dem Auto vielleicht noch jetzt im Kopf.
Ja.
Hättest du eine Idee, wie du das zeitlich verorten kannst?
1930er, 40er?
Sehr gut, 30er, genau. Also wir sind hier relativ zügig nach der großen Depression und dem Black Friday und dem Börsenkrach von New York unterwegs.
Oh, okay.
So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Persönlichkeiten. Bonnie Parker, wurde 1910 im texanischen Rovina geboren. Ihr Vater war Charles Parker, der hat als Maurer gearbeitet. Und ist leider verstorben, als sie 4 Jahre alt war. Daraufhin zog ihre Mutter mit ihr und ihrem älteren Bruder sowie der jüngeren Schwester in einen Vorort von West Dallas, der Cement City heißt.
Wie der Zement?
Ja.
Oh, nice. Schön.
Musst du auch ein bisschen über die Alliteration lachen, wenn ich ehrlich bin.
Cement City.
Also, ich möchte sagen, das ist der Stoff, auf dem Romane geschrieben werden, ne?
Ja, das ist okay.
Schön, ne? So, Bonnie. Ich finde Bonnie tatsächlich einen recht faszinierenden Charakter und ich glaube tatsächlich sogar, dass dein Papa das einmal als Themenvorschlag hatte, dass wir uns einmal mit Bonnie Parker auseinandersetzen sollen.
Sein.
Jetzt konnte ich aber dann natürlich nicht über Bonnie und Clyde hinweg. Also Bonnie war tatsächlich ziemlich intelligent und hatte aber das Problem, dass sie schon auch Aufmerksamkeit mochte.
Ja.
Und sie hatte tatsächlich in der Schule auch immer sehr gute Noten. Also sie war eigentlich im Prinzip eine Einserschülerin, muss man sagen. Und dann muss man sich aber fragen, was lief denn schief? Jetzt hat sie kein sehr klassisches Leben geführt, sondern war tatsächlich eher immer auch so ein bisschen abenteuerlustig. Und das hat sich dann auch relativ zügig bemerkbar gemacht, als sie dann zur Highschool gekommen ist, da sie im zweiten Jahr schon also sie besteht ja insgesamt aus 4 Jahren, die Highschool, die es an der Stelle hier nicht wussten, hat im zweiten Jahr, also dann schon mit 16 oder mit 15 vielmehr sogar, die Highschool verlassen mit ihrem Boyfriend
Boyfriend.
Roy.
Ist kein Kleid.
Roy, genau. Roy hat sie auch geheiratet am 25. September 1926, 6 Tage vor ihrem 16. Geburtstag.
16.
Aber er war ja auch nicht viel älter.
Dass man das überhaupt erlaubt.
Tja. So, jetzt das große Problem, das die beiden hatten, weil sie ja jetzt beide die Highschool abgebrochen haben, ist, dass sich Roy immer so ein bisschen als Kleinkrimineller sein Geld verdient hat, muss man sagen, und dadurch viel Zeit nicht da war, weil er halt auch immer wieder im Kitchen gelandet ist.
Ja, großartig. Da war der
So.
ja ein ganz cleveres Kerlchen.
Genau, deswegen muss man tatsächlich sagen, dass die Ehe von den beiden sehr kurz war, da sie 1929 sich getrennt haben, weil Roy da für längere Zeit ins Gefängnis gegangen ist und Bonnie dann gesagt hat, okay, ciao, das war's.
Ciao,
Ich habe keinen Bock
Kakao.
mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Es hat sich hier ausgeliebt mit dir. Aber tatsächlich ist es so, dass sie sich halt nie scheiden lassen.
Ja. Uh-oh.
Und selbst als sie gestorben ist, allegedly den Ehering von Roy immer noch getragen haben soll.
Ha?
Ja, jetzt fragt man sich ein bisschen, wo kommt denn da jetzt Clyde ins Spiel, ne?
Wahrscheinlich später.
Später, genau. Genau, also bei Roy war es tatsächlich auch weiter so, dass er immer wieder im Gefängnis war, bis er dann am Ende 1937 auch getötet wurde. Bei einem Fluchtversuch aus dem Huntsville State Prison. Damit hat aber Roy Bonnie noch überlebt.
Was?
Genau. Nachdem sie also Roy dann verlassen hat, nachdem er dann 1929 wieder ins Kitchen eingewandert ist, ist sie dann zurück zu ihrer Mutter gezogen und hat in Dallas als Kellnerin gearbeitet, wo sie, kleiner Fun Fact an der Stelle, auch einen der Polizisten, die später mit an der Verfolgungsjagd und der Festnahme von den beiden beteiligt war, regelmäßig bedient hat.
Ja, kannten sich.
Da hatte er noch nicht im Sheriff's Department gearbeitet, aber später ist er dahin gewechselt und konnte sich daran erinnern, dass er sie als Kellnerin schon kennengelernt hatte,
Ah,
weil er ein
okay.
Stammkunde von ihr war. Das zu Bonnie. Kommen wir zu Clyde. Clyde Barrow wurde 1909 in Tellico in der Nähe von Dallas geboren. Er war eins von mehreren Kindern von Landarbeitern und war tatsächlich polizeilich aktenkundig seit 1926, weil er einen Mietwagen nicht rechtzeitig zurückgebracht hat.
Skandalös.
Und ihm im Prinzip dann Flucht unterstellt wurde, also dass er mit diesem Wagen abhauen wollte. Und dabei wurde er dingfest gemacht.
Ja, es begann mit einem Auto, es endet mit einem Auto.
Full Circle.
Full Circle.
Das zweite Mal ist er auffällig geworden, als er zusammen mit seinem Bruder Buck Barrow festgenommen wurde, weil sie beide, da musste ich ein bisschen drüber lachen, gestohlene Truthähne besaßen.
Okay,
Ja, sie
warum?
haben Truthähne geklaut.
War das kurz vor Thanksgiving oder wie?
Ja, das war ja die Zeit, also die waren ja so arm, weißt du, das ging ihnen ja nicht so gut, deswegen muss ja irgendwie auch mal Essen auf dem Tisch, ne?
Oh, aber dann direkt Truthähne, also vor allem die lassen sich ja auch nicht so leicht verstecken, ne?
Nee, das war ja das Problem, deswegen sind sie ja dann auch, also wurden ja auch festgenommen,
Also
deswegen.
im Vergleich zu Bonnie nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte?
Also zumindest, was die Verbrechen angeht, nicht so elegant, möchte ich sagen.
Nicht das schärfste Messer im Besteckkasten?
Es gibt durchaus, glaube ich, Wege, wie man das hätte schöner lösen können, von Verbrecherseite her.
Viele, viele Wege.
So, tatsächlich ist es so, dass er auch versucht hat, ein bisschen ehrenhaft zu arbeiten, also immer hier nebenbei so ein paar kleine Nebenjobs gemacht hat, aber auch trotzdem nebenbei immer als Kleinkrimineller aufgefallen ist. Tja, jetzt ist ein bisschen die Frage, soll ich erst über Clyde noch weiter erzählen, weil jetzt fangen sich an langsam die Stränge. Zeitlich fängt es an, sich mit Bonnie zu überlappen, die schon einen großen Anteil auch an seinem Leben hatte. Deswegen ist jetzt ein bisschen die Frage, mache ich damit weiter und erzähle einfach grundsätzlich, wie es mit ihm geht, oder erzähle ich jetzt erst das Treffen mit Bonnie?
Da,
Bin ich gerade unentschlossen.
was fühlt sich für dich besser an?
Das Treffen mit Bonnie.
Na dann. Cory sucht nur wieder in
Ja.
dem Wust ihrer Notizen.
Ja, in dem Wust meiner Notizen nie. Ich habe da immer noch kein gutes System. Aber never mind. Auf jeden Fall ist es so, dass im Januar 1930, also kurz nach der Depression oder Full Swing, je nachdem, wie man es auslegen möchte, sich die beiden kennengelernt haben, auf einer Party eines gemeinsamen Freundes. Und es war Liebe auf den ersten Blick.
Oh. Gibt's sowas? Bin ich mir nicht sicher.
Ja, also für die beiden schon. Weil sie von da an im Prinzip eigentlich unzertrennlich waren. Abgesehen von der Tatsache, dass halt Clyde, und deswegen kommen wir jetzt nochmal zurück zu seiner Biografie, im April 1930 nochmal ins Gefängnis gekommen ist.
Whoops.
So, also kurz nachdem sie sich, ne, Januar, 3 Monate später nochmal ins Gefängnis. Und tatsächlich Bonnie ihm versucht hat, aus dem Gefängnis zu, also bei der Flucht aus dem Gefängnis zu helfen.
Das ist
indem sie eine Pistole an den Wachen vorbeigeschmuggelt hat und er mit der Pistole dann versucht hat auszubrechen. Also das ist ihm auch gelungen. Allerdings wurde er 1 Woche später in Ohio wieder gefasst und dann wieder zurück ins Gefängnis gebracht.
Wie hat sie diese Pistole da reingekriegt?
Ja, du, also ich möchte sagen, Leibesvisitation hat man damals offensichtlich noch nicht gemacht. Interesting.
Ich wüsste einen Ort.
Du, ich wüsste auch mehrere Orte, die nicht unbedingt so auffällig sind, wenn du halt nur angeguckt wirst, weißt du?
Ja, wenn du
Ich bin mir noch
angeguckt
nicht mal
wärst.
sicher. Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, wenn die eine Handtasche hatte, ob die überhaupt in die Handtasche geguckt hätten.
Ja, okay, wenn die das nicht gemacht haben, dann sind sie selber schuld.
Ja, ich meine, 1930 war das halt alles noch nicht so, ne?
Ne? Weiß ich nicht.
Oh, na, weiß ich
Ich
auch nicht.
hätte jetzt vermutet, dass es da, weil es ist ja nicht neu, dass Leute versuchen auszubrechen oder sich was reinzuschmuggeln.
Ja, aber ich stelle mir da jetzt auch nicht diese hochtrabenden Hochsicherheitsgefängnisse vor, weißt du?
Nee,
Sondern eher so, wir gehen mal hier ins County Jail und dann.
aber schon so, dass ich dann so einmal abtaste. Aber wo ich zum Beispiel nicht abtaste, eventuell ist unterm Rock.
Ja, genau.
So.
Oder an den Brüsten vielleicht auch nicht unbedingt.
Ja, aber dass ich ja schon in die Tasche gucke und einmal abtaste, aber ansonsten eine Frau nicht anfasse. Weil die eventuell auch ne, Vorurteile gegenüber Frauen haben und sagen, die Schwächeren und so weiter und die wird schon nichts Böses tun.
Nun gut, das Problem war jetzt allerdings tatsächlich, um nochmal auf Clyde zurückzukommen an der Stelle, dass er ja nach 1 Woche wieder gefangen wurde und wieder ins Gefängnis gesteckt wurde. Und im Prinzip da so ein bisschen auch das Shift kam von, ich hatte ja vorher gesagt, da war er so ein, im Prinzip war er ja so ein Kleinkrimineller,
Ja.
der hatte da so ein bisschen seinen Side-Hustle und hat ein paar Nebenjobs gemacht und dann kam er irgendwie durch und es war mal wieder ein bisschen im Knast und mal wieder ein bisschen nicht. Aber diese Haftstrafe hat ihn tatsächlich dann sehr verändert, insbesondere nach der Flucht, weil er im Gefängnis sexuell missbraucht wurde.
Oh, ouch.
Und hat tatsächlich im Gefängnis selber noch seinen Vergewaltiger erschlagen.
Wow.
Das heißt, da ist er dann das erste Mal zum Mörder geworden. Den Mord selber hat aber ein Mithäftling übernommen von ihm, der eh schon lebenslang saß.
Ach, krass.
Genau, also der Mithäftling hat die Schuld übernommen, weswegen Clyde im Februar 1932 auf Bewährung entlassen wurde.
Okay. Wie ist das rausgekommen,
Weil
dass er das eigentlich war?
das weiß ich nicht.
Hinterher durch Biografie oder Recherche oder was?
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Mithäftling das dann auch erzählt hat, weil dem war das dann am Ende wahrscheinlich auch egal. Da saß er eh lebenslänglich, weißt du?
Ja, okay. Aber das ist aber.
Dann erzählt er, ach, ich
Also.
habe das übrigens für den übernommen. Der hat auch übrigens, Clyde hat sich im Gefängnis auch mit einer Axt, man weiß nicht, woher die kam, angeblich selber oder von einem Mithäftling, ein C und Teile eines Cs abhacken lassen, damit er da nicht in diese, kennt man ja aus diesem Film, dieses Straflager mit der harten körperlichen Arbeit.
Ja.
Dass er das nicht machen musste. Und deswegen hat er auch Zeit seines Lebens dann humpelt, weil er dann nicht mehr so gut Schuhe tragen konnte
Ach,
und hatte
boah.
auch eigentlich große Probleme mit dem Autofahren.
Aha.
Ja, also er war auch schon zumindest ein bisschen gewitzt, was das angeht, ne? Weil er schon versucht hat, auch sich.
Aber es ist, also, das ist ja schon relativ ehrenhaft, in Anführungsstrichen, dass dieser Mithäftling das übernommen hat, die, die Schuldfrage. Was ja eigentlich auch bedeutet, dass er irgendwelche positiven Connections da hatte mit denen, weil der macht das ja bestimmt nicht einfach so. Hier, ich übernehme das für dich.
Nee, und auch wenn du jetzt an die Geschichte nochmal mit dem C zurückdenkst, also auch ein Mithäftling, der eine Axt in der Hand hat, das wird ja einer dann gewesen sein, wenn er das nicht selber gemacht hat, das weiß man ja, wie gesagt, ja, nicht, dem er da vertraut hat, weil das ist ja auch schon, also.
Das ist schon heftig, ja.
Ja, ja, auch mit umbringen können eigentlich.
Also im Endeffekt hat er anscheinend entweder gute Freunde oder einen guten Eindruck gemacht.
Ja.
Im Gefängnis. Das ist schon spannend. Also es sagt ja auch was über einen Charakter aus.
Ja, es ist auch später so, dass einer seiner Mithäftlinge sich auch später der Bande anschließt.
Okay.
Und im Prinzip ist jetzt aber so, dass er halt 32 dann entlassen wurde auf Bewährung. Das mit den 10 übrigens war ein bisschen tragisch, weil er dieses Tat sich selbst angetan hat, 6 Tage bevor er entlassen wurde.
Oh.
Weil das damals mit der Bürokratie ja anders war. Also das war jetzt nicht so auf die lange Bank. Und manchmal geht es ja auch ganz schnell und dann wieder nicht. Deswegen wäre das mit den 10 eigentlich überflüssig gewesen.
Das wusste er nur nicht.
Nee, das wusste er nur nicht zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat.
Ja, besser Vorsicht als Nachsicht.
Ja, so ist das, ne? Ja, genau, so. Aber im Prinzip war es jetzt so, dadurch, dass er ja diesen sexuellen Missbrauch erfahren hat, dass er daraufhin dem Justizsystem und insbesondere dem, also der Gefängnisfarm Eastham, Rache geschworen hat.
Okay.
Ich glaube, daher kam auch die Annahme meiner Mutter, dass es sich um einen Rachefeldzug handelt. Ja. Weil es um den auch eigentlich schon ging. So.
Ja. Ja. Weil er Rache geschworen hat.
Ja, weil er Rache geschworen hat und er konnte sich auch tatsächlich später rächen. Genau, also während dieser ganzen Gefängniszeit ist Bonnie ihm aber treu geblieben, im Gegensatz zu ihrem ersten Mann.
Hat sie mehr Potenzial bei ihm gesehen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das so ist. Und nachdem Clyde dann im Februar 1932 entlassen wurde, ist Bonnie ihm im Prinzip auch nicht mehr von der Seite gewichen.
Mhm.
Genau, man muss ja ein bisschen sagen, dass in der Presse die beiden ja sehr romantisiert worden sind, was aber auch daran liegt, dass die beiden sehr charismatisch waren. Also mit der Polizei hat sich ja am Ende so ein Katz-und-Maus-Spiel entwickelt.
Mhm.
Zwischen den beiden, weil sie haben ein Verbrechen begangen, sind aber nicht dingfest gemacht worden. Dann sind die Polizisten ihnen auf die Schliche gekommen, dass sie das gewesen sind. Dann sitzt sie zum nächsten Ort und dann ging das wieder von vorne los, ne? So, und im Prinzip immer die Polizei, immer denen auf den Fersen gewesen, auf den Fersen gewesen, auf den Fersen gewesen. Und auf der Flucht ist es nämlich so, dass halt so Bilder entstanden sind von den beiden, die dann auch veröffentlicht worden sind. Und sie war ja recht intelligent und begabt. Sie hat zum Beispiel auch während der Flucht oder auf der Flucht, während der Verbrechensreihe, kann man jetzt ja nennen, wie man möchte, auch ein Gedicht geschrieben über die Liebesgeschichte von Bonnie und Clyde.
Okay.
So, und das, was die beiden so ein bisschen verkörpert haben zu der Zeit der Depression, was man ja auch nicht vergessen darf, und gerade sie, ist ja so ein bisschen dieses Freie und Wilde, ne?
Mhm.
Weil die Gang bestand ja aus mehreren kleinen Kriminellen, aber gerade Bonnie und Clyde waren so faszinierend, weil halt völlig klar war, dass die beiden nicht verheiratet sind miteinander, aber ganz eindeutig eine sexuelle Beziehung zueinander pflegen.
Mhm.
Was ja für 1930, 32 ein Skandal ist.
Ach du meine Güte.
So, also dass quasi in der Öffentlichkeit eine Frau auch ihre Sexualität so frei lebt, war dann schon ein Motiv, was von vielen bewundert worden ist.
Ja, okay.
Was dazu geführt hat, dass dann tatsächlich in der Öffentlichkeit viele Fan von Bonnie und Clyde geworden sind.
Mhm, ja.
Sie wurden bewundert, genau, auf einmal, also wegen dieses Wildens, ne, wegen der freien Sexualität, die beiden miteinander verkörpert haben. Auch sie, dass sie auch als Frau, ne, so mit Zigarette in der Hand und auch Pistole so gefährlich war.
Mhm.
Und deswegen sind sie in der Öffentlichkeit schon auch gehypt worden, das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, es ist, das ist ein Phänomen, was gerne mal passiert, oder? Habe ich das Gefühl?
Ja. Was am Ende so ein bisschen die Kehrtwende war, dass die halt einfach völlig rücksichtslos waren.
Ja, okay.
Die haben ja am Ende jeden getötet, der ihnen in den Weg gekommen ist.
Jeden?
Jeden.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass sie am Ende 14 Leute umgebracht haben. Davon waren 9 Polizeibeamte und 4 Zivilisten. Ne, 5 Zivilisten.
Und diese Ruthlessness,
genau,
die hat mehr oder weniger für die Öffentlichkeit die Kehrtwende gegeben.
Genau, die war dann so ein bisschen die Kehrtwende. Bonnie und Clyde waren ja, ich hatte ja schon gesagt, im Prinzip ja Mitglieder einer Bande, die auch als Borough-Bande bekannt war, weil später sein Bruder mit seiner Frau noch dazugekommen ist. Sowie, genau, einen Häftling aus East Ham, und zwar Henry Methven. So, das waren im Prinzip so die Hardcore 5. Sein Bruder ist mit der Frau, die sind irgendwann dingfest gemacht worden bei den Verbrechen und sind deswegen im Prinzip, waren am Ende deswegen nicht mehr der Kern, sondern dann waren es nur noch dieses Trio, also Bonnie und Clyde und dann Henry am
Ja.
Ende. Also es ist tatsächlich so, dass zwischen, ich will eigentlich gar nicht so sehr auf die ganzen Verbrechen eingehen, weil im Prinzip ging es hier auch wieder nur um Diebstahl, da eine Bank, da eine Tankstelle überfallen auf dem Weg. Die sind von Texas halt hoch in den Norden der USA und am Ende wieder runter bis nach Louisiana. Und in Louisiana sind sie dann ja in Anführungsstrichen dingfest gemacht worden, sondern ich würde eigentlich jetzt eher mehr so diese Entwicklung darstellen
Ja.
und auch Bonnie und Clyde als Paar tatsächlich, weil sie ja so, naja, so gehypt wurden.
Ja, das ist ja aber auch genau dasselbe. Ich weiß nicht, bei wem wir das. Achso, vielleicht Jack the Ripper war das auch. Wo man sagt, von wegen, der Name sagt einem pauschal direkt was. Egal wie, wo, was, wenn du hörst Bonnie und Clyde, dann weißt du, was für ein Bild hervorgebracht werden soll. Und deswegen, da die Fakten mal zuzuhören, ist ganz gut.
Ich finde, man hat auch, also ich muss eher so an die Mafia-Geschichte der 20er Jahre denken, auch mit den Pistolen, wenn ich da ehrlich bin. Aber
Ja.
das ist ja auch, also es bedingt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig, weil das ist
Ja.
ja auch eine Zeit, ne? Genau, also zwischen 32 und 34, was so deren Hauptaktivitätszeit eigentlich war, habe ich ja gerade eben schon gesagt, haben sie insgesamt tatsächlich 9 Polizisten getötet. Weil aber die Polizeiarbeit auch tatsächlich zu der Zeit schlecht koordiniert war. Also die waren chronisch unterbezahlt und unterbesetzt, weil wir ja nach der Depression waren. Und deswegen hat sich dieses Katz-und-Maus-Spiel eingestellt. Plus, man muss dazu sagen, obwohl Clyde schlecht Auto fahren konnte, war er ein hervorragender Autofahrer und hatte mit dem Ford V8 zu der Zeit 1932 auch ein Top-Modell. Also er hatte das modernste Auto, was es überhaupt gab im Prinzip, zu der Zeit und war halt immer so schnell mit dem Auto unterwegs, dass die Polizei ihn halt einfach schlichtweg nicht gekriegt hat. Oder die beiden.
Was für Verbrechen war das? Waren das die begangen haben, wo die dann halt auch Leute umbringen mussten?
Also tatsächlich einfach nur, wenn ihnen einer auf die Schliche gekommen ist. Also wenn da ein Polizeibeamter stand und sagt, seid ihr nicht Bonnie und Clyde? Oder jetzt ist Schluss und haben sie niedergeballert.
Und das war das, was sie gemacht haben, waren Raub.
Genau, Raubüberfälle. Sie sind am Ende auch, das wollte ich jetzt gleich noch erzählen, ins East Ham Gefängnis eingebrochen. Das war ja so die Rache von Clyde, die er ja geschworen hatte. Das ist ihnen auch tatsächlich geglückt, weil sie dann auch mehrere Häftlinge befreit haben, unter anderem Henry, der sich dann der Bande auch angeschlossen hat.
Ah, ja, genau.
Also seinen Racheakt konnte er tatsächlich 1934 da dann auch vollbringen. Jetzt ist es so, dass sie zum Beispiel in Texas am 1. April 1934 auch von der Highway Patrol angehalten worden sind, ne? Speeding-Ticket und so. Ja, und dann erkannt und dann getötet. Punkt. Also, das war denen echt relativ egal. Immer wenn einer zu denen gesagt hat, hey, seid ihr nicht Bonnie und Clyde, bumm.
War der tot?
Ja, waren die tot.
Das
Also,
ist heftig.
ja, hier dein Rooflessness, das passt an der Stelle tatsächlich ganz gut.
Ja.
Und das hat am Ende halt ja auch wirklich das Meinungsbild gekippt, ne? Dass also diese romantische Vorstellung des Liebespaares auf der Flucht mit den dann am Ende tatsächlich brutalen Killern.
Ja, wenn man auch mal eine Referenz zu einer alten Folge, hier Robin Hood aus Australien. Weißt du, was, also wo du ja auch dieses von wegen, da ist ein Verbrecher, das wird aber irgendwie romantisiert, was er gemacht hat oder was da gemacht wurde. Und im Endeffekt, das hatten wir ja damals gesagt, ist er von wegen, er hat trotzdem Geiseln genommen. Also es war nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Aber die Leute haben das halt, das Bild so romantisiert. Und wenn du das live verfolgst, wie Leute, weißt du, auf der Flucht sind und voll romantisch und die beiden, die das Liebespaar, was auf der Flucht ist, aber dann mitbekommst, dass da null, ja, Moralverständnis ist, im Sinne von, man erwartet ja eigentlich dann in dem Moment von wegen, die müssen das machen, weil die Depression war, weil die das Geld brauchten, weil dies und jenes. Aber wenn du das nicht mehr begründen kannst, was sie da tun, dann kann ich mir vorstellen, dass das öffentliche Bild kippt.
Genau. Und trotzdem hält sich ja dieser Mythos Bonnie und Clyde ja recht hartnäckig,
Ja,
ne?
das stimmt.
Also, wenn man jetzt auch noch mal an das Lied zurückdenkt, das wird ja schon so ein bisschen romantisiert, ne?
Ja,
So
ja, ja.
mit dem das Liebespaar auf der Flucht von der Polizei verfolgt und so. Und dann, also, die waren ja im Prinzip an sich auch sehr ikonisch, ne? Dann hast du da diese Fotos. Ich hätte ja gerade eben schon auch erzählt, dass ja Clyde diesen Humpler hatte, weil er sich ja die Zehen amputiert hat selber. Tatsächlich ist es so, dass Bonnie am Ende auch gehumpelt hat, weil Clyde im Juni 1933 einen Autounfall verursacht hat. Die beiden sind über eine Brücke gefahren und er hat aber übersehen, dass es eine Brückenbaustelle war. Die Brücke war noch nicht fertig gebaut.
Aha.
Und ist dann tatsächlich mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Und das Auto hat sich auch mehrfach überschlagen und jetzt streiten sich so ein bisschen die Quellen darüber. Was genau passiert ist, die Endkonsequenz ist tatsächlich aber, dass Bonnie ein stark verbranntes Bein hatte.
Krass.
Entweder weil Benzin ausgelaufen ist oder Schwefelsäure aus der Autobatterie, die sie so stark verätzt hat.
Ja.
Genau, was dazu führte, dass sie ab Juni 1933 im Prinzip eigentlich nicht mehr laufen konnte oder wenn, dann auch nur noch humpelnd.
Ah.
Aber im Prinzip hat Clyde sie eigentlich nur noch getragen.
Oh, krass.
So, weil es nicht anders ging. Ihr Bein war so doll verstümmelt im Prinzip fast oder schwer verletzt. Einer der Mitstreiter der Bande hat auch beschrieben, also das war so schlimm von der Verbrennung her, da konnte man teilweise bis auf den Knochen runtergucken.
Oh.
Und jetzt waren die da ja aber auf der Flucht, deswegen war natürlich auch eine medizinische Versorgung hier jetzt ein bisschen schwierig.
Mm.
Also hat sie das quasi in Kauf genommen, dass ihr Bein für immer so schwer beschädigt ist. Und seit dem Tag konnte sie aber eigentlich nicht mehr richtig laufen.
Oh, krass. Ich habe jetzt gerade nochmal den Text von dem Lied von Beyoncé und Jay-Z mir angeguckt. Da geht es halt wirklich einfach nur darum, von wegen so alles, ne, dann wir gegen den Rest der Welt.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das, was die halt verkörpert haben an der Stelle, ne?
Ja.
So diese freie Liebe, Sexualität. Sie hat ja auch diesen Ehering. Sie war ja eigentlich verheiratet, aber nicht mit ihm. Sie hat ja auch Balladen veröffentlicht in der Zeit, sodass es ja schon auch eine Referenz gab zu dem, was sie so verkörpert haben, ne?
Ja, ja, ja.
Genau, also das hat, ne, und dann halt diese Geschichte mit er humpelt, sie humpelt, sie ist darauf an, ne, dieses Tragen auf Händen ja wortwörtlich.
Ja.
Also es hat ja alles so dieses unterfüttert, diese Fotos, die da bekannt geworden sind, dass dieser Mythos am Ende so entstanden ist.
Ja.
Ne? Jetzt ist ja ein bisschen so die Frage, jetzt wenn sie immer so klug waren, sich nicht von der Polizei haben schnacken lassen, im Sinne von auch, weil sie einfach so kaltblütig waren. Und die auch dieses schnelle Auto hatten. Übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, Clyde hat Ford auch mal einen Brief geschrieben, wie cool er dieses Auto findet.
Oh,
und das haben sie dann für Werbezwecke genutzt.
So nachher wurde sogar Clyde findet unser Auto geil.
Ja, genau.
Oh Gott, die sind sich auch für nichts zu schade.
Man weiß nicht genau, ob Clyde jetzt wirklich diesen Brief geschrieben hat, aber sie waren auch Werbeikonen zu der Zeit.
Ja, alles, was Geld macht.
Also das Geld macht.
Willkommen im Kapitalismus.
Oh, genau, also so ikonisch waren sie. Also das, was ich tatsächlich erstaunlich finde, nicht nur, dass der Mythos sich gehalten hat, das wird ja ist ja manchmal in der Zeit, dass es dann über die Zeit halt so gehypt wird. Ne?
Mm, ja.
Aber dass die zu der Zeit, wo sie auf der Flucht waren, auch schon so ikonisch waren für die Bevölkerung.
Oh, das hängt ja damit zusammen, was du sagtest, was die verkörpert haben in dem Moment.
Genau. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, woher kommt jetzt quasi deine Assoziation des durchschossenen Autos?
Mhm.
Und das muss ich sagen, das Ende von Bonnie und Clyde finde ich tragisch und auch ein bisschen schwierig, was das Polizeiliche angeht, weil da schon ein polizeilicher Hinterhalt war, der nicht dazu diente, die beiden festzunehmen und dann am Ende vor Gericht zu stellen, sondern die beiden definitiv zu töten.
Hatte die Polizei dann nicht zu dem Zeitpunkt, nachdem 9 Kollegen erschossen wurden, auch eine persönliche Vendetta?
Genau. 9 Kollegen, 5 Zivilisten, das war dann jetzt auch zu viel.
Das ist dann egal, weißt du, hier tot oder lebendig fassen.
Ja, finde ich tatsächlich als Gesetzeshüter trotzdem immer noch schwierig.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Ja, aber auch du hast an der Stelle aber völlig recht. Das war die persönliche Vendetta, die dann da an der Stelle war. Und tatsächlich war deren Untergang der Mithäftling, den sie befreit haben, nämlich Henry, beziehungsweise dessen Familie. Denn seine Eltern, insbesondere sein Vater, hat der Polizei angefangen, immer Informationen zu geben, wo denn Bonnie und Clyde jetzt wären. Weil sie Henry im Prinzip wie Familie betrachtet haben und auch in deren Familie immer bei Familienfesten und so mit dabei waren. Und der Vater sich aber dennoch bereit erklärt hat, als Informant für die Polizei zu arbeiten.
Ja.
Das führte dann am Ende tatsächlich dazu, dass, nachdem er halt als Informant gearbeitet hat, dass er die Informationen mitteilte, dass Bonnie und Clyde an einer Familienfeier in der Nacht vom 21. Mai 1934 in der Nähe von Black Lake teilnehmen werden und danach zu den Methwins zurückkehren werden, dass sich die Polizei bei Sonnenaufgang am 23. Mai 1934 in den Büschen entlang des Highways 154 Richtung Sales in Louisiana versteckt haben, weil sie halt eindeutig, also sie wussten halt, dass sie ja da langfahren würden. Das war auch mit einer eindeutigen Tötungsabsicht, dass sie sich da hingestellt haben. Also es ist schon klar, wir verstecken uns jetzt hier, weil wir wissen, die werden jetzt hier längs fahren. Und dann hat der Vater von Henry eine Autopanne vorgetäuscht.
Oh.
So, genau. So dass klar war, dass die sich deswegen da verstecken können, weil Bonnie und Clyde an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, da auch anhalten werden.
Oh, aber dann hat der Vater ja nicht nur, war ja nicht nur Informant, sondern der war ja Mittäter.
Ja, wenn du das so ausdrücken willst, am Ende schon. Genau. Tatsächlich ist es so, dass sie jetzt am 23. Mai 1934 gegen 8:45 morgens vorbeigefahren sind, Henrys Vater erkannt haben, anhielten und als sie dann ausgestiegen sind, insgesamt mit 167 Projektilen der Polizei durchsiebt worden, möchte man, muss man eigentlich an der Stelle fast sagen. Das Land, deswegen auch dieses völlig zerschossene Auto. Also die sind wirklich, die Polizisten haben draufgehalten und am Ende ist Bonnie und Clyde mit ungefähr jeweils 50 Schusswunden gestorben.
Boah.
Also,
was?
Genau. Die Polizei hat wirklich einfach nur draufgehalten.
Gibt es eine Info, warum der Vater das gemacht hat? Also es gibt ja die Möglichkeit, auf der einen Seite, dass er erpresst worden ist von der Polizei oder dass er halt wollte, dass sein Sohn aus der Nummer rauskommt und dadurch dann vielleicht Safe Passage kriegen würde.
Ja, das war auch so. Also man hat den Vater mit zur Mitarbeit überreden können, weil er für seinen Sohn halt einen Vorteil rausschlagen wollte, ne? Weil der ja bis zum Ende mit in dieser, also mit den beiden unterwegs war.
Ja, genau. 50 Schusswunden. Einfach nur stoppen.
Ja, also von dir, genau, also von diesen knapp 170 geschossen, die verfeuert wurden, haben 100 ihr Ziel getroffen, der Rest ist im Auto gelandet.
Krass.
Ja.
Ich schüttel nur den
also
Kopf.
Also das, genau, also das, ich finde das halt so krass, weil das ist ja auch eindeutig Mord seitens der Polizei gegenüber Bonnie und Clyde.
Ja, rein theoretisch hätten die ja, wenn die mit so vielen Menschen da gewesen wären, hätten sie sie auch genauso gut überwältigen können.
Ja.
Aber die haben wahrscheinlich mehr, also ich kann mir vorstellen, dass sie halt auch Sorge gehabt hätten, wenn wir die am Leben lassen, dann geht der Hype um die weiter.
Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Es ist tatsächlich auch am Ende so, dass sie entschieden haben, sie nicht zusammen zu beerdigen, sondern beide auf unterschiedlichen Friedhöfen beerdigt worden sind.
Damit da Pilger nicht hingehen. Und
ich würde das fast vermuten, damit quasi nicht das Grab, ne, Bonnie und Clyde auf einmal der neue Hype wird, wo dann alle hingehen.
Ja,
und dass
ja.
die neue Touristenattraktion am Ende auch wird, ne?
Ja, genau.
Ich finde das Ende auch bitter, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, weil es dieses Ende gab. Also das ist ja auch besonders, das kann man ja jetzt auch nicht anders sagen, ne?
Dass es zur Legende beigeführt hat, ne?
Genau, also das ist ja schon wirklich, die sind ja wirklich niedergemäht worden.
Mm.
Und ich glaube schon, dass es diesen Ruf, dieses ikonischen Verbrecherpaars, also es ist auch irgendwie ein passendes Ende, ne?
Für die Geschichte. Ja, das hat so einen Höhepunkt, ne, erreicht.
Genau.
Hm. Es ist, also wer hat die Entscheidung getroffen, würde mich interessieren.
Also die leitenden, also am Ende das FBI in Absprache mit den Texas Rangers, ne?
Das FBI hat entschieden, wir mähen die jetzt nieder. Weil wir, also Punkt 1.
Warte mal, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ja, FBI und örtliche Polizei.
Ja, also am Ende finde ich, oder ich habe irgendwie den Eindruck, weißt du, dass dieses, was du sagst, Niedermähen dieser Menschen mehr oder weniger einfach nur die Hilflosigkeit der Polizei unterstützt, also nochmal untermauert.
Ja, die wollten die einfach stoppen, ne?
Ja, genau. Dass die einfach nicht mehr weiter wussten, wie man das ändert. Also, und das ist ganz schön traurig für so ein FBI und örtliche Polizei. Natürlich, örtliche Polizei würde ich sagen, ja, mit Depressionen und unterbesetzt und unterbezahlt. Aber wenn FBI halt über Staatsgrenzen hinaus oder über Bundesstaatgrenzen hinaus diese Entscheidung trifft, dann heißt das ja eigentlich nur, die sind nicht mehr Herr der Lage geworden.
Ja, also die haben einfach nie den Zeitpunkt gehabt, wo sie mal vor Bonnie und Clyde in den Ermittlungen waren, ne? Also nicht vor, mit der, also sind immer nur nach der Welle, immer nur hinterher, hinten dran.
Aber in dem Moment, wenn die diese Panne vortäuschen, die da aussteigen, um ihm zu helfen und da viele, viele Polizisten stehen, da wäre es möglich gewesen, die festzunehmen, anstelle sie umzubringen.
Ja.
So, und das haben die nicht gemacht. Also, das ist krass, finde ich.
Genau. Und die haben sich auch ganz klar da versteckt mit den Pistolen, alles so vorbereitet, mit der Absicht.
Dass sie aus dem Gebüsch raus und draufhalten.
Genau. Die werden heute sterben.
Ja.
Wir halten die heute auf, komme da was wolle.
Krass. Das ist heftig. Ja.
Das war die Geschichte von Bonnie und Clyde.
Ja, vielen Dank. Mir ist gerade noch eingefallen von wegen Beyoncé und Jay-Z, ne? Mit heutigem Stand der Informationen.
Auch ein bisschen schwierig.
Auch ein bisschen schwierig, könnte man fast so sagen, so Foreshadowing.
Vielleicht.
Das ist mir gerade nebenbei noch eingefallen, gedacht, oh ja, das ist auch mal ein schlechtes Beispiel.
Ja, ich habe das schon am Anfang gedacht, aber nun gut, es ist ja, sie sind ja nun mal Teil der Musikgeschichte, was willst du machen?
Ja, allegedly. Na also, ne, alles, was wir sagen, ist alleged.
So. Ja, ja. Also hier nochmal jetzt eine kleine, feine Folge zu Bonnie und Clyde.
Mhm.
Und ja, wir hoffen, das war, ich finde, es war jetzt gar nicht so True Crime-mäßig. Ein bisschen, aber nicht wirklich.
Naja, schon, das ist True.
Also, Crime. Ja, ich finde es aber eher, Love and Crime. Okay, wir werden uns auch heute nicht mehr einigen können.
Nein.
Das müssen vielleicht auch einmal unsere Zuhörer entscheiden. Könnt ihr euch auch bei Instagram schreiben, was ihr dazu meint. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder bei Enigma.
Tschüss.